Düsseldorf, Düsseldorf-Flingern genauer. Die Räumlichkeiten, in denen wir hier sind, Jochens kleine Plattenfirma, das ist schon sowas wie eine Zentrale der Band. Was wird hier gemacht, entschieden, geplant?
Das ist unser Sitz hier. Wir können hier proben. Wir haben den ganzen Verwaltungsapparat, den auch eine Rockband braucht, hier sitzen. Also die Leute, die die Termine koordinieren, die unsere Kosten und Ausgaben zusammenhalten und so weiter. Und letztendlich ist also hier das ganze Management. Und insofern finden hier auch Strategiesitzungen statt, Besprechungen, Bilanzieren über Tourneen, wie es gewesen ist, was noch kommen wird und so weiter. Das ist hier unser Herzstück. Zufälligerweise habe ich selber hier in diesen Räumlichkeiten 20 Jahre lang gewohnt und kenne also jeden Stock und Stein im Umkreis von 5 Kilometern. Und letztendlich, wenn der Wind gut steht, kann ich fast ins Fortuna-Stadion spucken, ja. Paulianes-Stadion, ins ursprüngliche.
Die Toten Hosen gibt es seit 35 Jahren. Also 5 Musiker sind sie, 4 davon sind Gründungsmitglieder. Aber jetzt in der Formation spielen sie es auch seit 18 Jahren zusammen. Das ist schon eine lange Zeit. Viele Touren, viele Projekte, oft auf engem Raum zusammen. Es ist schon der Eindruck, dass das nicht nur Kollegen sind, sondern schon auch Freunde. Wie funktioniert das so lange? Was denken Sie?
Die Priorität liegt eigentlich auf dem Wort Freunde. Wir sind eine Clique von Freunden gewesen und um eine Rechtfertigung zu haben, uns auch noch häufiger zu treffen als normal, sind wir dann Musiker geworden. Also das mit der Musik kam eigentlich erst viel später. Uns hat die Freundschaft durch die Jahre getragen. Und wenn man mich fragen würde, was ich so einem jungen Musiker mit auf den Weg geben würde, der in der Band spielen möchte oder so, dann würde ich immer sagen, das Wichtigste ist die Chemie innerhalb einer solchen Gruppe. Und im Zweifelsfall sollte man sich für den besseren Freund als für den besseren Musiker entscheiden.
Und was stimmt da so an der Chemie? Kann er das beschreiben? Was klappt bei Ihnen so gut?
Zu oft will ich mich das selber nicht fragen. Ich brauche mir dessen ja nicht bewusst sein. Also wenn irgendwas funktioniert, sollte man nicht dran rumfummeln. Deshalb versuche ich gar nicht zu erforschen, warum das bei uns so toll klappt.
Never change a running system.
Ja, if it works, don't fuck with it, ne, sagt man ja. Also ich denke aber, dass letztendlich unser Rezept ist, dass jeder gleichberechtigt ist und auch jeder Einzelne von uns ein Spezialgebiet hat, wo er sich voll ausleben kann, wo er eigentlich sozusagen die Nummer eins ist. Also nehmen wir mal an, also ich als Sänger bin jetzt derjenige, der die Interviews macht und so weiter. Andi kümmert sich sehr um die Videos, Breiti ums Bühnenbild, Kuddel ist sehr tief drin in der Musik. Also jeder hat so seine Aufgabe und seinen Bereich, wo er die absolute Kompetenz ist. Und wir wissen alle, dass wir auch ohne einander nicht so gut sind. Und deshalb ist da eigentlich so eine ganz konkrete Festigkeit in jedem von uns, dass wir zusammengehören und dass wir auch den Weg zusammen bis zu diesem Ende gehen werden. Da hat keiner ein Defizit, dass er sich nicht selbst verwirklichen könnte hier in der Gruppe. Niemand hat ein Ego, dem seine Rolle nicht gerecht wurde.
Und wenn dann neue dazukamen, es war immer am Schlagzeug?
Ja, klappte? Schlagzeuger halt, ja. Die sind eigen, ne?
Ja.
Was soll man dazu sagen? Sie sind liebenswert, aber sie sind anders. Wie ein Torwart in der Mannschaft. Ich meine, bei einer Eishockeymannschaft, wer stellt sich da ins Tor, wenn er da den Puck mit 180 Sachen draufkriegt? Und so ähnlich ist auch ein Schlagzeuger in einer Rockband. Die sind unheimlich in Ordnung und so, aber sie sind in ihrer eigenen Welt. Und bei uns ist das dann auch noch der Neue, auch noch nach so vielen Jahren. Das ist wie bei den Rolling Stones, das ist Ron Wood der Neue. Und das wird auch liebevoll so gesehen. Das ist ja
immer noch nach 18 Jahren.
Ja, natürlich. Das ist einfach drin. Das ist die Rollenverteilung. Und wenn es um wesentliche Entscheidungen geht, ist es natürlich völlig egal. Aber so als Klischee oder als Spaß, um sich gegenseitig zu necken, spielt man sich schon die Karte so zu.
Also ich höre daraus, Freundschaft, da gehört zu, die Qualitäten der anderen zu sehen und zu schätzen.
Ja.
Da gehört zu, auch Selbstironie. Was gehört?
Das war immer mein Motto. Ne? Also nimm die Dinge ernst, aber nicht wichtig. Und dass man über sich selber lachen kann und lachen muss zwischendurch, das ist essentiell, finde ich. Aber ich wollte noch mal was zum Neuen sagen, der ja erst seit 18 Jahren bei uns ist. Der war natürlich dafür verantwortlich, dass wir noch mal einen entscheidenden Qualitätssprung gemacht haben. Und mit ihm sind wir wirklich eine Größe geworden, auch wirklich in Sachen Musik und Technik. Mhm. Ja, also der hat uns eine ganz andere Festigkeit in der Musik gegeben, klares Timing. Und wir sind mit ihm in der Lage gewesen, nochmal viel, viel exakter zu werden, was die Musik angeht.
Also aufeinander verlassen können ist wichtig. Freundschaft, was steckt da noch drin?
Das ist ein komplexes Feld. Mhm. Da geht es ja darum, sich auch aus Krisen rauszuhelfen oder eine Konfrontation nicht zu scheuen und einfach nur ehrlich miteinander umzugehen. Und an so einer Freundschaft, in solch einer Konstellation, da muss man dran arbeiten. Das sind verschiedene Beziehungen, das ist wie in einer Familie, wie in der Ehe oder in der Familie. Da ist immer eine Dynamik drin, immer Entwicklung. Da gibt es Zeiten der Entfremdung, da gibt es Zeiten, wenn man dicker oder weniger dick mit jemandem ist und so. Mhm. Und man muss darauf achten, dass die Freundschaft nicht entgleitet bei sehr vielen Terminen, bei Stress, auf Tourneen, wenn alles angespannt ist oder wenn es mal Ärger gibt, wenn es mal nicht so gut läuft. Mhm. Dass man da irgendwo die Freundschaft nicht selbstverständlich nimmt, sondern die auch zwischendurch die Zeit findet, das zu zelebrieren und das zu pflegen.
Sie haben gerade Krisen erwähnt, auch Situationen, wo man sich fragt oder wo Sie sich auch gefragt haben, geht es weiter? Können Sie sich da an besonders scharfe Kurven oder Krisen erinnern?
Da gab es mehrere. Vielleicht der entscheidendste Einschnitt war die Zeit nach dem 1000. Konzert von uns hier im Düsseldorfer Rheinstadion, wo während der Show ein Mädchen zu Tode gekommen ist, weil eine ganze Menge vor der Bühne los war und die irgendwo zu Fall gekommen ist und wahrscheinlich erdrückt wurde. Mhm. Das war für uns in unserem Leben so der absolute Tiefpunkt und Tiefschlag. Und das war auch eine Frage, wo man sich selber angezweifelt hat und wo wir so überlegt haben, ja, worum geht es eigentlich in der Musik? Muss man immer Rekorde haben und so möglichst viele Leute? Und war das falsch, so ehrgeizig zu sein, in dem Moment so ein Stadion zu spielen? Geht das überhaupt mit unserer Musik, mit unserer Art, Härtegrad? Aber gleichzeitig wurde in dieser Krise auch klar, wie sehr wir eigentlich an dieser Musik und an dem, was wir tun, hängen. Und es hat uns letztendlich eine neue Festigkeit gegeben und ein anderes Verhältnis zu diesem Begriff Verantwortung auch fürs Publikum und so. Mhm. Davor gab es ebenfalls verschiedene Krisen. Das hatte damit zu tun, dass wir als Partyband gestartet sind, die diese Auftritte genommen hat, um aus dem Alltag zu entkommen. Jeder war mal Held für eine Nacht. Es wurden mehr Konzerte, es wurde größer. Die Partys wurden exzessiver und irgendwann hat es dann beim einen oder anderen leider zu verschiedenen Zeitpunkten gescheppert. Und ich glaube, ich war einer der Ersten, der nach so einer Phase, 4 Tage ohne Schlaf auf Tournee, immer nur auf Pille und was es sonst so gab, und dann so ein körperlicher Zusammenbruch, Stimmbandanriss, Kreislaufkollaps, alles zusammen.
Der Körper meldete sich.
Da hat er Hallo gesagt, der Körper, und die Ärzte haben mir da auch sofort die gelb-rote Karte gezeigt und gesagt, wenn Sie das noch ein paar Monate so weitermachen, dann sind Sie nicht mehr hier. Und ich habe also da eine Vollbremsung hingelegt und das war dann schwer. Wir mussten die Konzerte nachholen von dieser laufenden Tournee und das war schwer quasi. Ich war wie ein Fremdkörper, weil da vorne rollte die Partygemeinschaft weiter und ich lief immer außen daneben und musste nüchtern bleiben und sah das plötzlich mit ganz anderen Augen. Mhm. Und naja, wenn 5 Leute völlig breit auf einer Bühne sind, einen wahnsinnigen Scheiß spielen, es aber gar nicht merken und runtergehen und sagen, das war großartig heute, dann ist das für die Chemie der Band erstmal in Ordnung. Aber wenn da nur einer bei ist, der nüchtern ist und sieht, was das für ein Unsinn ist.
Und das auch hört.
Und dem das dann peinlich ist während der Vorführung, dann kommt es zu Verstimmung. Und das waren dann so Punkte, wo ich dann irgendwann auch mal gesagt habe, also so, ich sehe die Band so nicht mehr, wenn wir da nicht Regeln finden und wenn wir das nicht kontrollieren. Und mit der Popularität von uns, den gestiegenen Eintrittspreisen, fand ich das auch unfair, dem Publikum nicht das Beste zu bieten. Das war in der Anfangsphase egal. Da kostete ein Konzert 5 Mark und die Leute kamen dahin. Ob wir gespielt haben oder nicht, war, glaube ich, zweitrangig. Das ging um den Event. Aber als das dann so begann, dass die Leute sich auf uns freuen und warten ein halbes Jahr, dann ist das einfach scheiße, wenn jemand sich vor 6 Monaten ein Ticket gekauft hat und kommt da zum Konzert und die Band sagt, ja, wir können heute nicht, weil wir haben gestern zu hart gefeiert. Das macht man nicht, finde ich. So, und da gab es dann halt mehrere Punkte, wo wir dann auch Krisen hatten und Aussprachen und wo es dann hieß, okay, Leute, wir trennen uns jetzt mal und jeder überlegt mal für ein paar Wochen, was er eigentlich hier will, wie er das sieht mit der Band. Und dann kommen wir nochmal zusammen und gucken, ob wir uns da einigen können. Also solche Krisen gab es Ende der 80er bis in die 90er rein immer wieder mal, klar.
Dann nochmal zurück zu den Wurzeln. Die sind oder liegen im Punkrock und das ist Ausdrucksform ja, von Aggression, von Wut auch, von Opposition, von Rebellion. Wenn Sie zurückgucken auf die 70er, als Sie Jugendlicher waren, wogegen haben Sie rebelliert?
Ja, das stimmt alles und gleichzeitig auch wieder alles nicht, weil das sind Ausschnitte, das sind Facetten der Bewegung. Mhm. Aber es war natürlich in Wahrheit eine wahnsinns Lebensfreude da drin. Mhm. Ja. Das hat unglaublichen Spaß gemacht, auch Opposition zu sein, mit anderen zusammen das Gefühl zu haben, wir können hier die Welt verändern oder wir können hier richtig was bewegen. Okay. Und es war auch ein Riesenspaß, muss man sagen, ein gewisser Nervenkitzel, auch die Straßenschlachten und was sich da alles entwickelt hat, das war natürlich auch irgendwo ein bisschen Abenteuerspielplatz. Aber die Dinge gehen dann weiter und aus der reinen Anti-Haltung muss man zusehends rauskommen, auch in was Konstruktives. Mhm. Aber da hatten wir Vorbilder, die uns das prima beigebracht haben. Mhm. Also sagen wir mal, die vielen bekannten Sex Pistols waren die Explosion und sozusagen die völlige Verneinung zu allem und jedem. Und deshalb konnten die auch nur 2-3 Jahre existieren, weil dann war diese Bombe geplatzt und es gab eigentlich keine Steigerung mehr zu ihrem Verhalten. Ganz anders, die zur selben Zeit gestartete Band The Clash, die unheimlich schnell aus dem singulären Nein eine Alternative versucht haben und gesagt haben, okay, wir können was bewegen. Rock against Racism, wir setzen uns ein für die Rebellen in Nicaragua und so weiter. Wir bringen uns politisch mehr ein, wir haben was zu sagen. Ja, wir wollen Sachen verändern. Mhm. Das war ein völlig anderer Ansatz und auch ein lebenswerterer Ansatz und einer, der dafür gesorgt hat, dass die Band auch eine längere Laufzeit hatte. Ich glaube, The Clash, das ist so eine Gruppe, die uns in der Philosophie und Ideologie unglaublich geprägt hat und die sozusagen als Leuchtfackel voranschritt. Denn auch sie haben ähnliche Probleme überwinden müssen, die uns dann widerfahren sind. Was heißt das, aus einer kleinen Punk-Clique zu kommen, plötzlich von sehr vielen Leuten gemocht werden, seine eigenen Ansprüche haben, aber dann trotzdem so eine Art Mainstream werden, erfolgreiche Scheiben, dieser Spagat zwischen Glaubwürdigkeit, Authentizität und dem, was da draußen dann passierte. Das konnten wir sehr gut beobachten und wir haben die als Blaupause benutzt, auch ihre Fehler beobachtet und versucht, okay, hier müssen wir was anders machen und so. Das war für uns sehr hilfreich.
Dann hören wir vielleicht einfach erstmal ein Stück Musik von The Clash. London Calling, haben Sie sich gewünscht?
Ja.
Und Klassiker, warum gerade den von The Clash?
Ja, also zunächst mal The Clash und vor allen Dingen ihr Sänger Joe Strummer, für mich große Vorbilder. Nicht nur in der Philosophie, in der Ideologie, sondern auch von der Musik her vielleicht die kreativste Band dieser ersten Stunde des Punkrock. Sehr offen, sehr entwicklungsbereit. Die Vermengung zwischen Reggae und Punk ist ganz klar auf The Clash zurückzuführen. Und auch ihre späteren Versuche dann mit den Hip-Hop-Leuten in New York was anzufangen, die waren die ersten, die überhaupt sowas sich getraut haben. Und das Stück London Calling ist für mich so ein Beweis. Das ist ein Klassiker, jeder kennt das. Das ist zeitlose Musik, die kann man heute noch hören. Die hat kein Patina angesetzt. Da ist alles drin, auch viel von England und Englisch sein. Und das trifft ja alles mein Herz als Halbengländer.
Von The Clash. Gewünscht hat sich das Campino, Texter und Sänger der Gruppe Die Toten Hosen. Andreas Frege, das ist Ihr Taufname, aber Campino haben Sie irgendwann angenommen. Ich habe irgendwie gelesen, nach einer Bonbonschlacht. Waren diese Bonbons da so ausschlaggebend oder wie kam es eigentlich zu diesem Spitznamen?
Ja, das hatte was mit diesen Bonbons zu tun, die ich immer dabei hatte und durch die Gegend gefeuert habe. Ich kann mich auch erinnern, bei der Toten Hosen Vorläuferband ZK, da habe ich immer einen riesen Koffer gehabt und den mit auf die Bühne getragen. Und auf diesem Koffer, da stand schon, wie bei so Magiern im Zirkus, der große Campino drauf. Und ich glaube, wir waren damals für die Medien noch nicht interessant genug, dass sie einfach der Große immer haben fallen lassen. Und dann ist halt der Campino da übrig geblieben. Wenn ich gewusst hätte, wo das alles hinführt, da hätte ich mich dagegen gewehrt, da hätte ich mir einen deutlich cooleren Namen ausgesucht, aber es war dann irgendwann zu spät.
In welcher Atmosphäre sind Sie eigentlich aufgewachsen?
Wir haben im Vorort gewohnt, damals hieß das ja alles noch Düsseldorf-Nettmann. Mhm. Ich bin in Düsseldorf geboren, wir haben eine Zeit lang gegenüber vom Eisstadion gewohnt, in einer kleinen Wohnung. Aber wir waren 6 Kinder und dann hat mein Vater sich aufgerafft, in der Vorstadt halt ein Haus zu finden. Da sind wir dann mit 6 Kindern hingezogen. Und mein Vater war Richter, der ist irgendwann versetzt worden nach Münster, war also unter der Woche selten da. Und diese Kinder, die haben ganz schön auf den Putz gehauen. Mhm. Also da sind die verschiedensten Charaktere bei. Das sieht man heute wohl auch daran, was da aus denen geworden ist. Ein Bruder von mir ist Rechtsanwalt, ein anderer ist Lehrer geworden. Mhm. Ich habe eine tolle Shiatsu-Masseuse als Schwester, eine Balletttänzerin, die ihr Leben lang getanzt hat bei John Neumeier und Marcia Heide in Stuttgart, die in Monaco getanzt hat, die heute eine Ballettschule hat. Und ich habe eine, die an der Uni in Köln arbeitet und Buchübersetzungen macht von Englischen ins Deutsche, die viel mit italienischer Geschichte zu tun hat. Also wir sind ein sehr breit gefächerter Haufen. Und ich glaube, in der Kindheit kam das dann auch raus, dass jeder einen anderen Charakter hatte. Es war bunt und viele Freunde haben uns besucht. Und eine Zeit lang hieß es, also du gehst nicht zu den Frigges, die sind asozial, weil wir eben auch so ein Kinder- und Jugendtreff waren, weil meine Mutter alle willkommen geheißen hat, die da bei uns geklingelt haben. Also es war ein offenes, lautes Haus. Ich bin zur Grundschule in Mettmann gegangen, aber dann schon zur höheren Schule dann nach Düsseldorf gefahren, immer mit dem Bus. Und insofern kenne ich in Mettmann keine Kneipe. Also ich habe mich da nie in der Kneipe aufgehalten. Das hat sich alles immer in Düsseldorf abgespielt. Ratinger Hof war eine Zeit lang mein Wohnzimmer. Also insofern bin ich völlig Düsseldorf sozialisiert.
Ihre Mutter war Engländerin, insofern haben Sie ja schon angedeutet, Halbengländer. Ihr Vater Richter, oft nicht da, aber Sie haben selber in einem Lied auch mal beschrieben, das war auch nicht immer ein leichtes Verhältnis, ne, zu dem Vater.
Auf gar keinen Fall. Also rückblickend muss ich sagen, 6 Kinder großziehen, im Grunde 7, wir waren 7, 1 ist gestorben. Ein anderes war noch eine Fehlgeburt, also meine Mutter war, glaube ich, 8 oder 9 Mal schwanger. In der Zeit damals, ich weiß nicht, wie die das hingekriegt haben. Und dass da mal dem einen oder anderen die Hutschnur platzt, ist ja irgendwo klar. Oder dass mein Vater nicht immer nach Hause kommen wollte von der Arbeit und 5 von 6 Kindern haben eine 6 mit nach Hause gebracht. Da ist die Stimmung halt nicht immer klasse. Und er war da auch sicherlich teilweise auf so ein bisschen verlorenen Posten, sage ich mal. 2 sind durch die Schule gekommen, 4 von uns sind hängen geblieben, aber nicht einmal, sondern alle direkt 2-mal. Also es hat gerappelt.
Auch, ne?
Und aber das Allerentscheidende ist ja, dass ich mit beiden Eltern am Ende ihres Weges völlig im Reinen war. Das war ganz klar Liebe, was sich zwischen uns abgespielt hat. Und sowohl bei meinem Vater als auch bei meiner Mutter war ich unmittelbar in der Nähe, als sie gestorben sind. Und das fühlte sich irgendwo bei aller Trauer alles in Ordnung an. Und diese Liebe, die hatte nicht nur ich zu denen, sondern die haben eigentlich ihr Leben lang sich bemüht, die auf alle Kinder gleich zu verteilen und haben das, glaube ich, auch geschafft.
Sie waren beim Bund, ne?
Ja, ich bin tatsächlich 8 Monate da gewesen. 3 Monate normal und dann 5 Monate als Verweigerer, bis mein Prozess dann da durch war. Es gab Gewissensprüfungen und wenn man als Soldat bei der Armee verweigert hat, dann gab es da auch einen richtigen Gerichtsprozess.
Ja.
Ne? Ich wusste, dass ich da nicht hin wollte von Anfang an, aber ich hatte nicht den Mut, mich der Auseinandersetzung mit meinem Vater zu stellen. Mein Vater, ich glaube, ist Jahrgang 1918 oder so, der war vom ersten bis zum letzten Tag an im Zweiten Weltkrieg. Jede Front, die man sich vorstellen kann, Polenfeldzug, Frankreich, Stalingrad war, ist da angeschossen worden, Kopfschuss und irgendwo nochmal rausgeflogen worden mit einem der letzten Helikopter. überzeugter Anti-Nazi. Mein Großvater war ebenfalls Richter, hat von den Nazis Berufsverbot bekommen, weil er sich weigerte, Urteile gegen Juden zu unterzeichnen ohne Prozess. Und von daher war der Background meines Vaters klar und aus heutiger Sicht völlig korrekt und ehrenhaft. Aber er hatte auch für sich die Prämisse, das ist trotzdem mein Vaterland und im Krieg muss ich auf dieser Seite stehen. Und als er aus dem Krieg kam, ich denke, da gibt es zwei Möglichkeiten, das zu verarbeiten. Also Breitis Vater zum Beispiel kam aus dem Krieg und sagte, nie wieder und kein Kind von mir wird jemals eine Waffe anfassen. Ist also Pazifist geworden. Mein Vater ist den anderen Weg gegangen und hat gesagt, sowas darf nie wieder geschehen. Wir brauchen eine neue souveräne Armee, die anders aufgebaut ist und die sozusagen uns auch vor sowas schützt. Und er hat dann mitgeholfen, die Bundeswehr da neu zu gründen und so sich da zur Verfügung gestellt. Und ich fühlte mich als 18-Jähriger überfordert, mit einem Richter, der solche Lebenserfahrungen hat, darüber zu streiten, ob das jetzt gut ist oder nicht, zur Armee zu gehen. Und natürlich empfand er das als eine Schande, dass ausgerechnet sein Kind sozusagen diesen Dienst an der Allgemeinheit, an der Gesellschaft nicht machen möchte. Und die härtere Auseinandersetzung war eigentlich die, also die mir nahe ging, war nicht die im Gerichtsprozess, sondern die mit meinem Vater, der aber meinen Schritt irgendwann dann akzeptiert hat. Ja. Und ich bin sofort überstellt worden in den Zivildienst und habe dann hier noch etwas über ein Jahr lang in der Landesklinik in Grafenberg gearbeitet. Und das hat wiederum mein Vater sehr respektiert. Er hat gewusst, was das für ein harter Job ist und dass es ein guter Job ist. Und er wusste, dass ich mich nicht drücke aus Faulheit oder weil ich lustlos bin oder sowas. Also ich habe, glaube ich, meinen Teil an der Allgemeinheit in dieser Zeit doch deutlich gebracht.
Es war ein harter Job, aber er war auch gut.
Das Jahr in der Psychiatrie, das war bis dahin mit Abstand das Schönste meines Lebens. Das war das erste Mal, dass ich mir irgendwie nützlich vorgekommen bin, dass ich irgendwo ein Gefühl hatte, ich bringe hier was, ich trage dazu bei, dass irgendwas funktioniert. Und ich habe damals in der Beschäftigungstherapie gearbeitet. Das war eine Räumlichkeit, da konnten Patienten aus allen Stationen kommen, also sämtliche Krankheitsbilder, also abgesehen davon, dass ich viel lernen konnte und viele verschiedene Menschen da treffen durfte. Ich habe diese Station dann zeitweise geführt und wenn ich also krank war, konnten die Leute nicht kommen, um ihre Körbe zu basteln, ihre Robben zu nähen oder was auch immer. Und insofern wusste ich, ich muss da auftauchen, egal unter welchen Umständen.
Es hängt was von mir ab.
Es hängt von mir ab und ich habe auch lustigerweise, ich war mein Leben lang echt ein schlechter Handwerker, war schlecht mit meinen Händen, bin ich bis heute. Aber in dieser Zeit in der Beschäftigungstherapie, da habe ich mir das alles angeeignet. Holzpuzzlesägen und Spiele und Zwiebelkästen und Körbe flechten. Ich konnte das alles, ich konnte das gut und ich konnte das beibringen und helfen. Und insofern war das eine ganz seltsame Erfahrung, dass ich, der sonst mit seinen Händen nichts anfangen konnte, da plötzlich wirklich Qualitäten hatte, die ich dann recht bald nach dieser Zeit auch wieder verloren habe. Aber in diesem Moment war das wirklich ganz, ganz toll und es hat mich weitergebracht in der Erfahrung mit Menschen, die vielleicht am Rande der Gesellschaft stehen. Ich erinnere mich, diese Strecke nach Grafenberg, die lag auf meinem Schulweg. Da kam das immer mal vor, dass jemand aus der Landesklinik leicht verwirrt in den Bus stieg oder so und vielleicht ein bisschen laut gewesen ist. Und dann sieht man sofort, wie die Menschen unsicher werden, weggucken oder einfach überhaupt keine Ahnung haben, wie sie damit umgehen sollen. Und durch meine Zeit in Grafenberg hat sich da mein ganzes Empfinden oder das, wie man mit sowas umgeht, völlig gedreht, also auf eine gute Art.
Wenn Sie Texte schreiben, wie viel Campino steckt da eigentlich so drin?
Das weiß ich eigentlich gar nicht so sehr. Ich glaube, dieses Mischungsverhältnis ist ständig anders. Und ich glaube, das Publikum, die Menschen, die haben viel Recht über uns zu hören, aber sie haben nicht das Recht zu erfahren, wie viel Campino jetzt in einem einzelnen Lied ist oder nicht. Also nehmen wir an, ich schreibe ein tragisches Liebeslied. Ja, dann ist das wahrscheinlich so, dass es da einen Auslöser gab, aber ich würde es immer so verklausulieren, dass man das nicht direkt auf mich beziehen kann. Ich halte nichts davon, dass man an dem jeweiligen Album dann meinen Seelenzustand lesen kann. Das wäre irgendwie, ich fände das ausbeuterisch mir selbst gegenüber, ich fände das zu billig. Aber natürlich gebe ich zu, dass ich, glaube ich, am besten bin, wenn ich in mich hineinschaue und Sachen aus mir heraushole und auch sozusagen die Karten auf den Tisch lege oder mich ein Stück weit ausziehe, einfach was meine Gefühle und mein Denken angeht. Der einzige Kunstgriff dabei ist eben, dass bei jedem Stück eine Verschiebung stattfindet, wie viel jetzt real ist und wie viel nicht. Und das darf ich auch für mich behalten. Mhm. Aber ich war nie dieser Typ Karl May, nie in Amerika gewesen, aber 400 Seiten Ortsbeschreibung, also das habe ich nicht gebracht. Also bei mir ist, ich bin schon immer am besten dann, wenn es einen Auslöser gibt oder wenn tatsächlich eine reale Erfahrung mich an ein Thema stößt. Ob das jetzt Lieder waren wie Nur zu Besuch, was mit dem Tod meiner Mutter zusammenhing, ob es das Lied war Alles aus Liebe oder so. Ich habe sehr oft dann im Leben erfahren, dass die Menschen bei dieser Art Stücken berührt waren und andere Sachen, andere Songs, von denen ich selber weiß, dass ich nicht ans Äußerste gegangen bin, sondern einfach nur cool geblieben, in der Umschreibung sicherlich nett, aber eben nicht die 100% gegeben. Das spüren die Leute und das kommt dann auch nicht so an. Also ich selber kann das genau sehen, bei welchen Liedern ich mir Mühe gegeben habe, bei welchen Liedern ich wirklich offen war und wo ich nur eine Pose abgezogen habe. Und das spüren die Leute unterbewusst.
Die Toten Hosen sind seit vielen Jahren immer mal wieder politisch, in dem Sinne, dass ihr Projekte unterstützt, dass sie sich deutlich gegen rechts positionieren, deutlich gegen Rassismus. Und gleichzeitig sagen sie, aber auch gerade in den vergangenen Monaten, es wird eigentlich immer schwieriger für Künstler, sich politisch zu positionieren.
Der letzte Satz, der bräuchte mehr Ausführungen. Also natürlich kann sich jeder, muss sich jeder selber überlegen, wie weit er sich aus dem Fenster lehnt. Dennoch darf man nicht vergessen, dass jede Person in der Öffentlichkeit, die jetzt eben kein professioneller Politiker ist, nur ein gewisses Reservoir an Munition hat. Der sogenannte Überraschungseffekt. Ja. Ein Schauspieler bekennt sich zur Partei XY oder zu einer Bürgerinitiative. Das ist dann immer der große Aha-Effekt. Schaut mal da, der setzt sich da ein und so weiter. Sobald er das aber beim nächsten Projekt wieder tut oder mehrfach macht, nutzt er seine Waffe total ab. Ja, dann heißt es ganz schnell, ach, der die schon wieder. Und Etam, die üblichen Verdächtigen und so weiter. Und sofort wird seitens der Gesellschaft, wird dann an dieser Schraube gedreht, das abzutun oder das nicht mehr ernst zu nehmen. Ja, die schon wieder, natürlich melden sie sich da wieder, wollen sich da wieder wichtig machen. Das ist von einer gewissen Klientel sicherlich ein geschickter Zug, um diese Leute zu diskreditieren. Und die Allgemeinheit geht sehr schnell auf sowas ein. Also man macht irgendeine Aktion für einen guten Zweck und dann heißt es, naja, die Katja Epstein, ja, über die hat ja schon lange keiner mehr geredet. Das macht die sicherlich, um wieder mal ein bisschen im Gespräch zu sein und so. Also sofort geht man da und unterstellt den Leuten irgendwelche unehrenwerte Motive und macht so eine Aktion teilweise sehr erfolgreich kaputt. Man darf das nicht ignorieren, man muss das mit einrechnen und deshalb sage ich, wir haben alle nur eine gewisse Kraft und die erschöpft sich auch irgendwann und man ist deshalb aufgerufen, sich zu dosieren und sich dann einzubringen, wenn es wirklich um alles geht und darauf zu achten, dass man selber nicht zu einer Beliebigkeit wird. Also wir bekommen pro Woche bestimmt durchgehend zwischen 10 und 15 Anfragen, ob wir nicht eine Jury sein können für einen Nachwuchswettbewerb, ob wir nicht eine Hausaufgabenhilfe unterstützen können, ob wir nicht für eine Initiative, die sicherlich in Ordnung ist, gerade hier vor Ort oder so, uns einsetzen können, da mitmachen können, Schirmherrschaften etc. etc. Wenn man das jetzt alles machen würde, dann ist man da kein Ausrufezeichen mehr.
Sie haben gerade gesagt, da wo es wirklich um was geht, da müssen wir rein. Nicht inflationär, dann verliert es an Wert, sondern wenn es um was geht.
Oder wenn wir persönlich halt einen Auslöser haben. Die Auswahl, für welche Organisation man sich einsetzt, für welche Sache, das ist ja völlig subjektiv. Das sind Schlüsselerlebnisse. Also,
wo geht es für Sie denn um was? Können Sie das beschreiben?
Das kommt da, wo das Leben mich hinführt. Ja, ich war mit Andi und Breiti in Afrika, Uganda, Mali. Da haben wir Erlebnisse gehabt mit Kindersoldaten. Wir waren in einem Flüchtlingslager und haben uns die Versorgung angesehen, wie das da funktioniert. Also wie wird ein Lager mit 40.000 Menschen versorgt und die aus den umliegenden Dörfern kommen auch noch? Das ist ja militärisch organisiert. Solche Essenskonvois werden bewacht und so, damit vielleicht irgendwelche Rebellen, die nicht auf der Straße erobern. Die Menschen laufen rum mit irgendwelchen Lebensmittelkärtchen. Vor Ort ist das teilweise beeindruckend, was da alles erreicht wird. Wir hören ja immer nur, ja, die Gelder, die nach Afrika gehen, großteils geht das in dunkle Kanäle, damit wird gar nichts erreicht und so. Das ist da alles Blödsinn. Wer da einmal gestanden hat und mal sieht, wie so eine Versorgung dann aussieht, wenn das funktioniert, der ist davon ergriffen. Und dann kommt man total enthusiastisch nach Hause, will darüber berichten, will den Leuten erzählen, was sich da getan hat und läuft letztendlich vor eine gefühlte Wand, weil die Leute die Schnauze voll haben, über das Elend in Afrika was zu hören. Also das ist ein sehr, sehr schweres Thema. Aber das wäre jetzt mal so ein Beispiel, wo wir subjektiv in eine Situation gezogen worden, für die wir uns dann stark machen wollten. Subjektiv unsere Begegnungen mit rechtsradikalen Jugendlichen schon in den 80ern, dann durch den Mauerfall in den 90ern, in den neuen Bundesländern, immer wieder härteste Konfrontationen. Und zwar Auge in Auge in den Jugendzentren und so weiter. Deshalb unsere klare Auseinandersetzung mit diesem Thema, weil das einfach nichts Konstruiertes ist, sondern weil das unser Leben betrifft. Und insofern hat man das weitergetragen bis heute. Das ist einer unserer, klar ist das einer unserer Dinge, dass wir zum Beispiel Archivstellen finanzieren, die Vorkommnisse archivieren und konkret untersuchen,
also rechtsradikale Übergriffe Gewalt,
aus rassistischen Gründen und so weiter. Pro Asyl, alle möglichen Sachen, kein Bock auf Nazis. Da gibt es viele Organisationen, die wir teilweise so ein bisschen bezuschussen. Ne?
Das, was in Deutschland läuft an Willkommenskultur, ist sicherlich noch verbesserungswürdig, oder?
Ja, so kann man das sagen. Es fehlt meiner Meinung nach an einer ruhigen Auseinandersetzung und an einem ruhigen Vermitteln von Fakten in jede Richtung. Es würde, glaube ich, nicht schaden, mehr zu erklären, was das eigentlich für Krisen und Kriege sind, wo die Leute herkommen, was da für eine Armut herrscht. Also sozusagen den Menschen vor Augen zu führen, was würdest du denn machen, wenn du in der Situation wärst? Würdest du auch deine Sachen packen oder dich vom Acker machen oder so? Was ist die Alternative dieser Leute eigentlich, außer zu fliehen? Und das andere, bei all dem, was schlecht gelaufen ist, vielleicht viel mehr auch auf diese unglaublichen Erfolge hinzuweisen, die wir da benennen können. Millionen von Menschen haben wir ins Land gelassen und der Großteil von ihnen, zu 90-95%, ist hier gut angekommen, gut versorgt worden, bemüht sich irgendwie in den Kursen und so weiter. Das ist doch ein irrer Erfolg. Der wird getrübt durch eine gewisse Zahl von Ausfällen, von Menschen, die erstmal andere moralische Vorstellungen hatten von da, wo sie herkommen, in gewissen Dingen, die auch mit einem gewissen IQ vielleicht auch gar nicht bereit sind, das über Bord zu werfen erstmal. Und ganz einfachen Kriminellen, die diese Situation knallhart ausnutzen. Wie das auch eine Mafia tut, nur geschickter und im Dunkeln. Aber die Vorfälle, die sicherlich als Einzelvorfälle unglaublich zu verurteilen sind, jedes einzelne Ding, die Vergewaltigung und so weiter, Gewaltakte, Kriminalität, das ist natürlich alles nicht tragbar, aber es ist in der Relation, wenn man ehrlich ist, ein absolut zu verschmerzendes Manko. In der Gesamtheit der Dinge gegenübergestellt zu den ganzen Menschen, die wir hier gut aufnehmen konnten und die Menschen, die wir schlicht und ergreifend durch unser Verhalten gerettet haben, ist das, glaube ich, eine Rechnung, die aufgeht und auf die das ganze Land stolz sein könnte und um die uns auch die ganze Welt immer noch bewundert. Ja, warum hat die Merkel denn überall die Anerkennung weltweit? Genau wegen diesem Punkt.
Unter den Wolken heißt ein Lied auf ihrem neuen Album Laune der Natur. Was ist das eigentlich für eine Gefühlslage, die Sie da beschreiben?
Das ist in Bildern gesprochen, die Gefühlslage, dass ich so ein wenig das Gefühl habe, dem Esel geht es gerade sehr gut und deshalb geht er aufs Glatteis und schreit rum und motzt. Ja, im Grunde leben wir hier immer noch in unglaublich guten Verhältnissen. Wir haben diese Freiheit, wir haben lange dafür gestritten, es hat zwei Weltkriege gegeben. Wir haben den Fall der Mauer erlebt, unglaubliche Hochs und Tiefs und Krisen, viele Menschenleben gelassen für diese Freiheit, die wir jetzt haben. Das ist den Menschen nicht bewusst. Und man scheint das leichtfertig herzugeben und sagt, ach ja, Europa, so ermüdend und wir wollen die deutsche Mark wieder haben. Dieser ganze Trend, der aber nicht nur ein deutschlandweites Phänomen ist, sondern der sich ja in der ganzen westlichen Welt abspielt. Also auch wenn man nur mal auf Amerika schaut oder Großbritannien, der Brexit und so weiter, das sind alles Dinge aus einer Laune raus und aus einer Emotion raus. Und insofern riskieren wir gerade das, was wir uns so mühselig erkämpft haben, auf eine leichtfertige Weise zu verspielen.
Das ist ja so ein bisschen eine Replik auf Über den Wolken. Ja. Und Reinhard May, hat er eigentlich geantwortet? Sie haben dem geschrieben und hat er was gesagt?
Also das war mir ein Anliegen, dass Reinhard May dieses Lied als erstes hört, außer uns selber im Proberaum, weil sich viele Zeilen auch auf seinen Song beziehen und weil ich sein Lied unheimlich mag und das ja schließlich auch in den 70er Jahren so eine Art inoffizielle Hymne war hier in diesem Land und sicherlich auch für viele im Osten. Ja, dieses Träumen davon, was es eigentlich heißt, wenn es diese Mauern und Grenzen nicht gibt und wie das so wohl sein würde. Ich habe ihm also einen Brief geschrieben, in dem ich genau erklärt habe, was mein Grund war, auf sein Lied Bezug zu nehmen. Und er hat unheimlich lieb zurückgeantwortet. Und ich glaube, wir haben beide ziemlich große Lust darauf, uns mal für ein paar Stunden zu begegnen und über vieles zu sprechen. Ich bewundere Reinhard May sowieso für viele seiner Lieder und finde, dass das ein Glücksfall für Deutschland ist.
Sie haben verschiedene andere Projekte auch gemacht. Sie haben im Film mitgespielt und Sie haben mit den Hosen zusammen Musik oder Lieder gesungen, die mal als entartet gegolten haben im Dritten Reich. Sie waren auch Sprecher bei Peter und der Wolf. Da haben Sie das musikalische Märchen erzählt. Manchmal mögen Sie auch Klassik.
Auf jeden Fall. Da gibt es ganz tolle Sachen. Ich unterscheide nicht in Klassik oder Rock oder Jazz, sondern meine Unterscheidung ist einfach, etwas gefällt mir oder es gefällt mir nicht. Und die Schönheit der Musik oder das Belanglose der Musik kann man in allen Sparten entdecken. Das Projekt mit der entarteten Musik, wo wir hier mit der Düsseldorfer Musikhochschule zusammengearbeitet haben, das war eins der schönsten meines Lebens. Eingeladen zu sein als Sprecher für Peter und der Wolf, war mir eine Riesenfreude. Vor allen Dingen, weil es ja mit dem Bundesjugendorchester gemacht wurde. Alles tolle Musiker. Ich habe großen Respekt vor guten Musikern. Bin in meinem Leben zu wenig davon begegnet. das waren alles tolle Sachen. Auch meine Theaterzeit unter Klaus-Maria Brandauer war eine Bereicherung fürs Leben. Hat mich auch dann musikalisch weitergebracht. Also ich habe solche Dinge immer gemacht und mir auch immer die Freistellung der anderen geholt, indem ich argumentiert habe, dass mich so ein Erlebnis als Texter und auch als Sänger weiterbringt. Ja, ich meine, die Drei-Groschen-Oper hatte ja auch Gesang dabei und ich habe damals über dieses Theaterstück die Birgit Minichmeier kennengelernt, eine bis heute sehr, sehr enge Freundin von mir. Wir haben zusammen auch gesungen, Texte geschrieben und so weiter. Auch sie ist nicht unschuldig an Tagen wie diesen. Also es hat immer auch, unbewusst war ein Baustein wieder Teil einer neuen Richtung. Also das war alles okay. Diese Seitensprünge waren eigentlich die Sahne auf dem Kuchen.
Sie haben sich das Lied gewünscht, Alles passiert, auch von Ihrem neuen Album. Eine langsame Ballade, nachdenklich. Was gefällt Ihnen daran? Was hat Sie jetzt bewegt?
Zum einen ist es ein frisches Lied aus unserem jüngsten Werk, also noch emotional ganz stark mit mir. Zum anderen freue ich mich darüber, dass das gute Bilder hat in einem Mischungsverhältnis, das mir gefällt, was jetzt ich bin und was ist die Weiterentwicklung der Sache. Ja? Also diese Geschichte generell, die Gefühle einer Trennung, die deshalb wehtut, weil sich beide Menschen eigentlich lieben, aber beide erkennen auch, dass es nicht weitergehen kann und dass man dann irgendwo auch versteht, auch wenn man es in dem Moment nicht begreift, warum das besser so ist, dass man auseinandergeht, weil man einfach nicht passt.
Ein letztes Lied, ein letzter Tanz, ein Augenblick ganz ohne Glanz, das Feuerwerk am Horizont malt unsere Schatten auf Beton. Kein Happy End, kein Hollywood. Alles passiert, wie es passieren muss. Der letzte Sand fällt durch die Uhr. Wir finden beide keine neue Spur. Und zwischen uns ein breiter Fluss. Alles passiert, wie es passiert.
Alles passiert von den Toten Hosen, gewünscht von Campino. Er ist Texter und Sänger der Band. Campino, wenn ich das Lied höre, dann denke ich einerseits an Trennung. Sie haben das gerade umschrieben. da ist Schluss, da ist auch ein Schlusspunkt zu setzen. Für mich ist das aber auch so ein Hinweis auf Abschied, Vergänglichkeit, Ende, Endlichkeit. Mir fällt auf, dass sie für Menschen, die ihnen nahe sind oder nahe gewesen sind, auf verschiedenen Alben einen Punkt gesetzt haben, ein Lied gemacht haben für ihre Eltern. Jetzt auf dem neuen Album gibt es ein Lied für den langjährigen Manager, der vor 2 Jahren gestorben ist. Der Schlagzeuger, der vor etwa 1 Jahr gestorben ist. Warum ist Ihnen dieses so wichtig, das Erinnern?
Also erstmal sind diese Alben von uns mittlerweile so etwas wie Tagebücher. Ja, wie andere Leute ein Tagebuch führen, so schreibe ich meine Texte. Die Todesfälle, die wir gerade erwähnt haben, also mein Manager oder unser alter Schlagzeuger Willi Rohde, das ist in dieser Zeit einfach passiert. Das hat mich sehr beschäftigt. Ich habe für beide die Rede gehalten bei der Beerdigung und mich hat das einfach ganz tief, sehr lange beschäftigt und viele Bilder sind hochgekommen in der Zeit und es kam dann einfach aus mir raus. Dahinter frage ich mich gar nicht, sondern wenn ich dann denke, oh Gott, also von der Relation her, da ist aber viel Abschied und viel Tod auf dieser Platte, dann würde ich sagen, klar, also ausgeglichen ist das nicht gerade, aber wenn das einfach die Dinge sind, die geschehen sind, mir und der Band, dann muss das so da raus, dann ist das in Ordnung, dann hat das seine Rechtfertigung. Und dann versuche ich auch nicht, dagegen zu steuern.
Also tut es auch einfach nach innen gut?
Ja, mir tut das gut. Das ist meine Art des Verarbeitens oder einfach auch nur des Danke-Sagens. Und vor allen Dingen gefällt mir dieses Bild, dass die Menschen, die gestorben sind, ja eigentlich noch da sind im Raum. Die hinterlassen Spuren. Wir sind eine Spur von unserem Manager Jochen, auch von unserem Schlagzeuger. Wir führen das weiter in ihrem Sinne. Und mir gefällt diese Idee, dass die das irgendwo mitkriegen, was wir veranstalten und auch mitkriegen, dass wir Danke sagen auf unsere Art und Weise. Und ich bin ja auch immer noch in so einer Art Dialog mit meinen Eltern manchmal. Sicherlich nicht dauernd, aber es gibt Momente, zum Beispiel einmal, da ging es irgendwie um eine Auszeichnung, die ich bekommen habe von der jüdischen Gemeinde. So, dann klingelt es bei mir sofort im Kopf und ich denke so, was würden meine Eltern dazu sagen? Die würden sich sehr freuen und das wäre ein guter Moment, wo man einmal sagen würde, da sind die aber stolz auf ihren Sohn oder so. Ja. Also das habe ich schon oder dass ich mir manchmal in politischen Situationen oder Diskussionen denke, so, ja, was würde mein Vater jetzt dazu sagen oder wie würde er mich so sehen? Was erwartete er von mir? Nicht unbedingt, dass ich das so durchziehen würde, aber ich überlege mir seine Position oder bin da eigentlich in so einem Austausch und spüre den da auch. Mhm. Das ist uns geblieben, wenn wir uns an die Menschen erinnern und wenn die sozusagen wir in ihrem Bewusstsein Dinge erleben oder entscheiden, dann sind die eben noch da. Das kann uns ja keiner nehmen.
Und glauben Sie das, dass man sich irgendwann wieder sieht, so ein Leben nach dem Tod?
Ich möchte die Möglichkeit offen halten, aber das ist für mich kein wichtiger Gedanke. Ich lebe mein Leben so, dass das keine Rolle spielt, ob wir tatsächlich ins Nichts übergehen, also dass gar nichts mehr bleibt. Oder dass wir irgendwo als Seelen dann doch wieder eine Wiederbegegnung haben oder uns nochmal rechtfertigen müssen. Das darf für mich in meinem Leben hier jetzt keine Rolle spielen.
Sind Sie religiös oder glauben Sie an Gott?
Ich bin auf meine Weise religiös. Ich weiß nicht, ob das irgendein anderer auf der Welt teilt. Ich klaue mir einfach das Beste aus den Religionen, die ich kennengelernt habe, zusammen. Aber woran ich auf jeden Fall glaube, das sind Auren, also Kraftfelder. Ich glaube an konstruktive und destruktive Kräfte, die gibt es. Also das ist ja völlig normal, wenn man aggressiv durchs Leben läuft und jeden schubst, dann wird man irgendwann einen finden, der einen zurückschubst. Und wenn man einer Auseinandersetzung elegant aus dem Weg geht, wenn man die Leute anlächelt oder so, dann kommt das auch zurück. Und insofern glaube ich, dass man, also wenn man ans Leben glaubt, ans Positive, dass man morgens aufsteht und sagt, wir packen das, dass einen das trägt teilweise. Ja, ein Sportler, der im Weitsprung irgendeine Weite schaffen will, der darf nicht zögern innerlich, dann schafft er es nicht. Und aber mit diesem Willen, das zu packen und dem Glauben daran, dass das irgendwie geht, da kann man teilweise, nicht immer, aber man kann Berge versetzen, es hilft auf jeden Fall mehr als die negative Einstellung. Und das alles ist für mich ja schon so eine Sache von Glauben oder Nicht-Glauben. Es spielt da mit rein. Und die andere Sache ist halt, dass ich das persönlich schon sehen durfte, gerade auch in der Psychiatrie, dass irgendein dünner Hänfling, der Ärmel wie Bleistifte hat, plötzlich 6 Pfleger umhaut oder eine Stärke entwickelt, die er eigentlich gar nicht haben kann. Wo kommt denn diese Kraft her? Also es gibt Kraftfelder, es gibt solche Sachen, die außerhalb des uns Berechenbaren liegen. Und das alles ist also ein Feld, was wir noch nicht erklären konnten. Und wenn man in die Geschichte schaut, Menschen von verschiedenen Religionslagern haben sich zu Helden entwickelt, Gandhi und so weiter, ja, Mutter Teresa. Warum haben die von uns allen diese anerkannte Bewunderung? Weil das tatsächlich außergewöhnliche Menschen waren. Es gibt also außergewöhnlich scheinbar gutgesinnte Menschen, gute Kräfte, positive Kräfte und es gibt natürlich auch das Gegenbeispiel.
Suchen Sie manchmal Stille?
Sehr häufig sogar. Das hat aber sicherlich damit zu tun, dass ich oft in Momenten bin, bei denen ich Zeit für mich und mein Alleinsein nicht habe. Man muss viel abgeben von seiner Privatsphäre. Wir reisen auf engstem Raum, wir begegnen Leuten, Interviews von morgens bis abends. Und nach so einer Reise ist halt einfach gut, mal 2 Tage mit niemandem zu sprechen und einfach nur am Rhein spazieren zu gehen oder so. Das braucht man einfach so, wenn man es sich leisten kann, zum Abschalten und Runterkommen. Also das Gezerre, was man sehr oft hat, das Laute, das Streiten, das muss man einfach kompensieren durch Zeit mit sich alleine und durch Stille manchmal.
Sie waren eine Zeit lang auch mehr oder weniger regelmäßig in einem Kloster. Machen Sie noch?
Das hat für mich nie eine klare Regelmäßigkeit gehabt. Die Option ist immer da, es sind ja Freunde fürs Leben. Und da gibt es so vor allen Dingen eine Person, von der weiß ich, also ob ich die so nach einem Monat, nach einem Jahr oder nach 10 Jahren treffe. Wir brauchen keine Minute, um wieder da anzuschließen, wo wir zuletzt uns unterhalten haben. Und wir sind uns einander gewiss, da brennt nichts an. Und deshalb ist das ein schönes Gefühl, einfach zu wissen, wenn alle Dämme brechen, da kann ich immer anklopfen und werde aufgenommen und finde da auch Trost, wenn es sein muss. Mich hat das Kloster auch überrascht in dem Vorurteil, das ich vorher hatte darüber, ja, wie man solche Betriebe sieht von außen. Ich bin da hingekommen und lauter freien, tollen Geistern begegnet und einem unglaublichen Gemeinschaftsgeist. Also auch das hat mir den Blick wahnsinnig geöffnet. Sehr kritische Menschen mit einem guten Blick für die Welt.
Vergänglichkeit oder Endlichkeit jetzt auch noch ein bisschen profaner. Sie sind 55, machen Touren, Konzerte, die, angedeutet haben Sie es, auch Körperlichkeit erfordern. Das ist anstrengend, das fordert richtig Power. Meldet sich der Körper, müssen Sie sich mehr kümmern?
Ja, da bin ich wie jeder andere auch. Also das spüre ich, dass ich mehr tun muss als früher, um zu einem gewissen Level zu kommen. Und Faulheit wird heftiger bestraft als früher. Ja. Dieser Druck tut mir gut. Also da reiße ich mich zusammen und ich weiß, ich muss fit werden für den Winter und so weiter. Und da habe ich Gott sei Dank noch diese Erkenntnis, auf mich zu achten und auch streckenweise dann wirklich gesund zu leben, um wieder die härteren Belastungen aushalten zu können.
In den Seilen umkippen oder irgendwann aufhören und noch ein bisschen Ruhe für sich haben?
Früh genug aufhören. Nicht Ruhe für mich, aber Action für mich. Also noch Sachen abhaken, die unbedingt sein müssen. So längere Reisen, sich noch eine Freiheit vorstellen, die dann auch noch kommt. Uns geht's super, uns geht's sehr, sehr gut, aber erstmal möchte ich nicht, dass wir irgendwann zu so einer Peinlichkeit werden auf der Bühne, wo wir Schwierigkeiten haben, unser Programm noch so zu bringen, wie es gemeint ist. Und das andere ist eben, dass ich noch genug Kraft haben möchte, in der Lage zu sein, alleine oder mit einer Partnerin also durch die Welt zu fahren und die auch nicht mit Luxushotel-Hopping zu erleben, sondern einfach auf simpelste, vielleicht auch kraftraubende Art, in Zügen, auf Straßen, einfach die Menschen noch sehen da und treffen.
Wahrnehmen können.
Genau, also ich stelle mir so vor, dass das halt mit 70, 75 vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Also das muss eher erledigt werden.
Ein wichtiges Thema haben wir jetzt nicht berührt. Das müssen wir jetzt uns ganz kurz vornehmen. Deshalb in der möglichen Kürze, an welchem Platz der Tabelle wird die Fortuna am Ende der Saison stehen?
Unter den ersten dreien.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.